Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ein neuer Tag, ein neuer Podcast, eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze heute mit Professor Udo Kontny, Leiter der Sektion Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik RWTH Aachen. Puh, das war ein etwas langer Titel. Ich grüße Sie recht herzlich, Herr Professor Kontny.
Schön, hallo, Herr Bannstetter. Sehr gern.
Ich habe mal ein bisschen, dem Rechercheur ist nichts zu schwör, ein bisschen mal geguckt, wo Sie herkommen. Ja. Schönach kannte ich nicht sofort, liegt irgendwo in der Nähe von Böblingen zwischen Stuttgart und Tübingen.
Genau. Mhm.
Und vielleicht beginnen Sie mal daran, wie hat das bei Ihnen angefangen, die Karriere als Mediziner? Wann wussten Sie, dass das mal eine Richtung sein würde, in die Sie gehen möchten?
Das hat sich so am Ende der Schulzeit herauskristallisiert. Ich hatte zwei ältere Onkels, die waren beide Allgemeinmediziner, damals praktische Ärzte, der eine im Dorf, der andere in der größeren Stadt. Und das hat mich eigentlich nicht so fasziniert, was die gemacht haben. Aber was mich fasziniert hat, war die Biologie in der Schule. Die Zusammenhänge, die Fragestellen, die sich daraus ergaben. Und der andere Punkt dann, warum ich dann in die Medizin rein bin, war einfach das Pflegepraktikum. Also das hat mich bestärkt. Die Freude, wenn man Menschen hilft und auch die Arbeit im Team, das hat mich ganz besonders beeinflusst.
Sie haben dann in Tübingen studiert, sind ja auch ein bisschen rumgekommen. Ich glaube dann auch in die USA. Und können Sie uns einmal kurz ein bisschen mitnehmen, welchen Weg Sie dann gegangen sind in der Folge?
Also es war eigentlich immer auch ein Punkt, andere Länder kennenzulernen, auch die Medizin in anderen Ländern kennenzulernen. In den USA war ich damals während der Schule in einem Austausch bei einer Familie einen Monat und das hat mir dort sehr gut gefallen und deshalb habe ich auch versucht, dann im Studium wieder dahin zu kommen. Und die Zeit in den USA hat mich schon sehr geprägt. Ich war dort im dritten Jahr des dortigen Medizinstudiums. Das war ausschließlich in der Klinik. Da wurde man einer Station zugeordnet, hat feste Aufgaben gehabt. Und das war einfach sehr gut, den direkten Patientenkontakt zu haben, aber auch das Teaching durch die Ärzte dort. Das hat mich sehr bestärkt in dem Beruf. Und das war eigentlich nur für ein Jahr vorgesehen. Und meine Doktorarbeit damals in Tübingen, die hat nicht richtig geklappt. Die hatte ich dann abgebrochen und hat mir dann in den USA was gesucht und hat dann das Glück gehabt, dort in ein Labor für ihn Virusimmunologie reinzubekommen. Und dann haben wir eine Arbeit über das Dengue-Virus gemacht und da hatte ich auch eine kleine eigene Idee und da kamen dann eigentlich ganz gute Ergebnisse raus, die wir dann auch zusammengeschrieben haben. Das hat richtig Spaß gemacht. Und danach bin ich wieder nach Deutschland zurück zum PJ, eigentlich mit dem Ziel, wieder in die USA zurückzugehen. Das war dann nicht ganz einfach. Man musste das ALP damals in Deutschland machen und da bin ich dann hängen geblieben in meiner Facharztausbildung in Mainz, was auch eine sehr prägende Zeit war. In Mainz, also da kam dann der Entschluss, Pädiatrie zu machen. Der hat sich während des Studiums herauskristallisiert. Ich habe eigentlich immer schon Kontakt mit Kindern gehabt in der Großfamilie bei uns über den Sport. Und im Studium mit Kindern zu arbeiten, empfand ich als was sehr Schönes. Also die Lebensfreude der Kinder und auch jemanden wieder auf die Beine zu helfen, der noch sein ganzes Leben vor sich zu hat. Also das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb war die Entscheidung, Kindermedizin zu machen, auch relativ klar. Die Onkologie, das war was, da war ich völlig offen. Durch das Studium war ich so ein bisschen auf dem Weg Infektiologie, Immunologie gewesen. Und während meiner Facharztausbildung musste ich einmal auf die onkologische Station. Damit hatte ich eigentlich überhaupt keine größeren Berührungspunkte vorher. Ich hatte mich auch so gefragt, wie komme ich damit zurecht mit diesen schweren Schicksalen. Und da musste ich einfach auf diese Station während der Facharztausbildung und war als erstes überhaupt beeindruckt, wie der Alltag da ablief. Dass da nicht alles in Trauerstimmung war, dass hier gebastelt wurde, die Leute auch gelacht haben und ich dann auch gesehen habe, wie viel man dort machen kann, wie man die Eltern, die Kinder unterstützen kann, sodass sich da eigentlich der Wunsch herausgebildet hat, um Kinderonkologe zu werden. Beflügelt wurde das Ganze dadurch noch, dass die Kinderonkologie oder die Onkologie allgemein sich damals sehr in Bewegung befand, wie auch heute. Und gerade auch diese wissenschaftlichen Fragestellungen ich unheimlich interessant fand. Diese Verbindung auch wiederum mit der Zellbiologie, sodass das neben dem Beziehung zu dem Patienten eigentlich auch das Wissenschaftliche war, was mich zur Kinderonkologie gebracht hat.
Wenn Sie heute junge Kolleginnen und Kollegen auf Ihrer Station begrüßen, sehen Sie sich dann auch manchmal selber? Weil wahrscheinlich kommen die mit einer ähnlichen Haltung auf die Station wie Sie damals.
Ja, ich sehe auch, genau, nach anfänglichen Berührungsängsten sind die eigentlich sehr schnell im Arbeitsleben drin und haben dann überhaupt keine Berührungsängste mehr, integrieren sich gut ins Team. Ich glaube, es gibt kaum einen, der das widerwillig macht. Also ich glaube, jeder findet da eine gewisse Bestätigung seiner Tätigkeit.
Vielleicht einmal so ganz grundsätzlich. In vielen anderen Podcasts, ich hatte auch den mit Herrn Professor Brunnendorf, da kam ja auch ein bisschen zum Tragen, dass Krebs auch oftmals eine Erkrankung des älteren Menschen ist. Jetzt erscheint das erstmal gar nicht so evident, warum Kinder das eigentlich haben und wo das herkommt. Also ist das schon im Embryonalstadium, dass da irgendwas passiert ist, oder warum bekommen denn eigentlich so viele Kinder Krebs? Ich glaube, in Deutschland sind es 1800 pro Jahr
ungefähr. Ja, genau. Im Vergleich zu den Erwachsenen sind es schon deutlich weniger. Aber genau, das ist eine der großen Fragen. Warum kriegen es Kinder? Also wenn ich noch so vor 20 Jahren denke, da haben wir den Eltern gesagt, das ist ein Unfall der Natur, das ist Schicksal. Heute weiß man ein bisschen mehr. Heute weiß man, es gibt genetische Grundlagen. Aber man weiß immer noch nicht, wer kriegt das und wer kriegt es nicht. Man kann bestimmte Risikoprofile erstellen. Das ist die große Frage. Bei manchen Erkrankungen, die hat man recht gut entschlüsselt, da weiß man, das fängt schon in Utero an und da kommt ein Schritt zum anderen dazu und dann bricht die Erkrankung im Kleinkindesalter aus. Das ist bei den Leukämien zum Beispiel der Fall. Es sind aber sind bestimmte Schlüsselereignisse, die irgendwann sehr früh stattfinden, wo dann einige wenige Veränderungen noch dazukommen. Es ist anders als bei den Erwachsenentumoren, wo ganz viele Mutationen vorliegen, die im Laufe des gesamten Lebens erworben werden. Und irgendwann hat dann wahrscheinlich, wenn wir lang genug leben, jeder einen Tumor. So ist es bei Kindern nicht.
Jetzt klingt es natürlich immer so für einen Laien, das ist eine ganz harte Disziplin, ne? Also man muss seelisch irgendwie gestellt sein, um das irgendwie auszuhalten. Jetzt haben Sie ja gerade berichtet, es ist dann doch manchmal viel freudvoller, als man denkt. Auf der anderen Seite werden Sie auch nochmal Schicksale haben, wo Sie nicht helfen können. A, wie geht man damit um? Und B, kann ich mir vorstellen, ist es doch wahrscheinlich auch immer so, dass Sie immer gleichzeitig auch die Eltern mittherapieren ein Stück weit, weil die natürlich wahnsinnige Ängste haben, oder?
Ja, ganz klar. Also wir behandeln eigentlich die ganze Familie. Also jeder ist betroffen, die Eltern natürlich. Und auch wenn Sie bei einem Kind eine akute Leukämie diagnostiziert haben, lymphatische Leukämie ist die häufigste Erkrankung, bösartige Erkrankung bei Kindern mit Heilungsraten, die sind bei 90%. Aber 90% heißt, wenn es von der anderen Seite anguckt, dass ein beträchtliches Risiko mit 10% da ist, dass das Kind die Erkrankung nicht überlebt. Das heißt, die Eltern sind während der ganzen Phase der Therapie natürlich immer bewusst oder unbewusst natürlich mit dem Gedanken da, dass die Behandlung auch nicht anschlagen kann. Das ist das eine. Da hilft ganz viel, Gespräche mit den Eltern führen, Vertrauen zu schaffen, dass man praktisch jedes Mal, wenn man neue Befunde hat, die relevant sind, die mit denen bespricht. Wir haben ein psychosoziales Team, wie wir ja auch insgesamt sehr multiprofessionell in unserer Disziplin arbeiten. Psychologen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte, Krankenphysiotherapeuten neben den Ärzten, um wirklich die Eltern von allen Seiten zu stützen. Bei den Kindern, je kleiner sie sind, umso mehr leben sie von Tag zu Tag. Und das Wichtigste ist für die, dass sie natürlich keine Schmerzen haben und nicht allein sind, sondern die Bezugspersonen um sie herum haben. Schwieriger ist es natürlich bei den Jugendlichen, die in der Pubertät sind, eine Lebensphase, die per se schon mit vielen Herausforderungen auf die Leute zukommt. Und wenn dann noch da Krebs dazukommt, das ist schon was die ganzen sehr erschüttert, wo wir aber auch im Team dann unterstützen. Es fällt vielleicht heute ein bisschen leichter, weil wir wissen, die meisten Erkrankten können wir heilen, also 80% kriegen wir wieder gesund. Es gibt aber einige wenige Erkrankungen, wo man praktisch schon bei Diagnose weiß, da ist eigentlich keine realistische Heilungschance. Das ist sehr schwer. Das erschüttert auch uns noch. Also das ist dann auch nicht einfach für uns, damit umzugehen.
Kann ich mir vorstellen, dass man auch trotz 30 Jahren Berufspraxis für diese Fälle ja eigentlich kein Patentrezept hat, ne?
Ja.
So, oder? Wenn Sie jetzt mal vergleichen, Sie haben ja ein paar Hochschulstandorte gesehen, Freiburg, Tübingen, Mainz. Jetzt sind Sie seit, ich glaube, nächstes Jahr, seit 10 Jahren in Aachen.
Ja, 8 Jahre jetzt. Hm.
Was zeichnet diesen Standort aus? Wie arbeiten Sie hier vielleicht auch an anderen Entitäten als an anderen Standorten? Oder ist das ungefähr immer gleich oder in einem anderen Setting?
Also klinisch ist es ganz ähnlich. Gewisse Sachen sind einfacher. Als ich hierher kam, gab es noch keine Tumorkonferenz. Mhm. Und die Tumorkonferenz, die haben wir recht schnell eingeführt. Da dachte ich auf viel mehr Widerstände zu stoßen. Aber das Besondere an Aachen ist ja, dass alle Kliniken in einem Gebäude sind, von daher die Laufwege auch sehr kurz sind, sodass die Leute eigentlich ohne groß zu zögern gesagt haben, wir kommen auch in diese neue zusätzliche Konferenz. Was das Wissenschaftliche betrifft, da hat sich mein Schwerpunkt geändert. Ich habe in Freiburg und in den USA an einem Knochentumor, dem Ewing-Sarkom, gearbeitet und habe jetzt hier in Aachen meinen Schwerpunkt auf das Nasopharynx-Karzinom verlegt. Der Grund war hierfür, dass mein Vorgänger, der Professor Mertens, hier eine Studie entwickelt hatte, eine Studiengruppe, und aus Altersgründen ausgeschieden ist und diese Gruppe dann eben eine neue Leitung brauchte und ich über die Fachgesellschaft, praktisch nachdem das ausgeschrieben worden war, die Gruppenleitung dann bekommen habe und habe dann praktisch thematisch die Arbeiten, die ich bei dem Ewing-Sarkom durchgeführt hat, auf das Nasopharynx-Karzinom übertragen. Und wir haben, denke ich, entschlüsseln können, wie ein Medikament, das Interferon, das beim Nasopharynx-Karzinom eingesetzt wird, wie es wirkt, wie es praktisch Tumorzellen abtötet und das Immunsystem hierzu aktiviert.
Die kindliche Physiologie ist ja quasi noch in der Reife begriffen, funktioniert deswegen wahrscheinlich anders als eine Erwachsenenphysiologie. Glauben Sie, dass die Heilungschancen im Bereich der Kinderonkologie und Hämatologie in den nächsten Jahren noch deutlich steigen werden? Oder ist da irgendwann eine natürliche Grenze, weil bestimmte Therapien einfach noch nicht möglich sind?
Ich denke schon, dass die auch weiter steigen werden. Und es sind immer bei uns natürlich zwei Aspekte. Das ist einmal, die Heilungschancen noch weiter zu verbessern. Und der andere ist, die Therapien verträglicher zu machen. Einmal akut verträglicher und aber auch die Langzeiteffekte zu minimieren. Zum Beispiel die Therapie für die akute lymphatische Leukämie, die ist schon akut beeinträchtigend, sodass die Kinder im Krankenhaus große Zeit sein müssen, aufgrund der Immunsuppression nicht in die Schule gehen können. Aber Langzeitfolgen gibt es bei den wenigsten. Also wenn die Kinder die Behandlung hinter sich haben, erfolgreich, dann haben die von ihrer geistigen Entwicklung eigentlich keine Einschränkung, von ihrer körperlichen. Wir haben teilweise Spitzensportler hinterher. Gibt es auch in der Presse einige Spitzensportler nach erfolgreicher Krebsbehandlung. Die können auch gesunde Kinder kriegen. Das gilt aber nicht für alle Erkrankungen. Bei den Hirntumoren beispielsweise, da bedeutet Heilung nicht automatisch ein normales Leben. Die Behandlung kann Spuren hinterlassen. Vor allem die Strahlentherapie auf das junge, sich entwickelnde Gehirn. Das heißt, bei den Kindern kommt es zu Einbußen, kognitiven Einbußen, die über die Zeit eher schwerwiegender werden, als dass sie sich bessern. Also da ist noch ganz großer Handlungsbedarf und da gibt es Bestrebungen, mehr von der Strahlentherapie auf Medikamente rüberzugehen, neue zielgerichtete Medikamente einzusetzen, um eben diese Nebenwirkungen und Spätfolgen zu verhindern.
Wie eng arbeiten Sie denn mit den Kollegen von der Erwachsenenonkologie zusammen?
Thematisch jetzt wissenschaftlich sehr eng. Was jetzt die Patienten betrifft, so werden ja unsere Patienten, kommen ja irgendwann ins Erwachsenenalter, sodass wir uns da mit den Erwachsenen zusammen getan haben und eine geordnete Transition machen. Das ist im Aufbau, also idealerweise bereiten wir unseren Patienten, wenn er so 16, 17 ist, darauf vor, dass er mit Erreichen der Volljährigkeit dann in die Erwachsenenmedizin übergeht. Und dann machen wir auch einen gemeinsamen Termin, wo wir praktisch Erwachsenenonkologe und Kinderonkologe zusammen mit dem Patienten sprechen, um ihn praktisch von einer Spezialität in die andere zu übergeben. Das ist das für den Patienten und das geht eigentlich ganz gut. Aber natürlich ist es auch für uns Kinderonkologen wichtig, von den weiterbetreuenden Erwachsenenonkologen zu wissen, welche Spätfolgen irgendwann auftreten, weil das betrifft ja praktisch die Weiterentwicklung unserer Protokolle. Ja, da gibt es ein Beispiel, das Hodgkin-Lymphom zum Beispiel, das ist ein Tumor, den man mit zu 90-95% der Fälle heilen kann. Und die Therapie ist auch nicht sonderlich eingreifend, aber in vielen Fällen wird noch bestrahlt und die Strahlentherapie, die kann Spätfolgen hinterlassen, vor allem bei den Mädchen, die in der Pubertät im Bereich des Brustkorbs bestrahlt werden, die haben ein deutlich erhöhtes Risiko für ein Mammakarzinom. Mhm. Und nur weil man diese Daten praktisch von den erwachsenen Frauen kennt, kann man jetzt bei den Protokollen in der Kinderheilkunde die Strahlentherapie immer mehr rausdrängen. Vor vielen Jahren sind praktisch alle Patienten bestrahlt worden, heute sind es nur noch etwa 25%. Und damit wird dieses Risiko fürs Mammakarzinom natürlich bei den Mädchen gesenkt.
Okay. wenn ich mir das so ein bisschen angucke, ich glaube, es gibt innerhalb der Pädiatrie so ein paar Schwerpunktthemen. Das ist dann die Neonatologie, die Kinderkardiologie, eben auch die Onkologie oder auch neuroinflammatorische Erkrankungen. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wie populär ist denn die Kinderonkologie? Also ist das haben Sie Nachwuchssorgen oder haben Sie relativ viele Aspiranten, die sich dafür interessieren?
Also wir haben hier keine Nachwuchssorgen. Wir haben eigentlich immer Interessenten, die Schwerpunktweiterbildung machen möchten. Also praktisch, die folgt nach dem Facharzt. Facharztausbildung ist 5 Jahre. Danach gibt es 2 Jahre Weiterbildung in der Kinderonkologie. Da geht man die verschiedenen Bereiche durch, die Station, die Knochenmarktransplantationsstation, die Ambulanz. Da haben wir eigentlich keine Sorgen. Bundesweit gibt es aber doch eine beträchtliche Zahl von offenen Stellen für Kinderonkologen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass kein Bedarf an niedergelassenen Kinderonkologen besteht, weil einfach die Erkrankungen doch an Zentren behandelt werden und nicht in der Praxis, sodass der sich für die Kinderonkologie entscheidet, sich gleichzeitig für eine Tätigkeit im Krankenhaus entscheidet, praktisch die Option auf die Niederlassung dann nicht da ist. Von daher ist es im Vergleich zur Kinderkardiologie oder zur Neurologie doch etwas anderes.
Also dass Kinderonkologen eine sehr seltene Spezies sind, das ist wahrscheinlich definitiv so, ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Also da hat man ja immer wieder von gehört, dass das große Probleme sind. Wenn ich mich jetzt persönlich dafür interessieren würde, was wären denn Eigenschaften, die Sie mir unbedingt attestieren müssten, wenn ich in diesem Bereich erfolgreich sein möchte?
Ich denke, es ist eine gewisse Ausdauer, Frustrationstoleranz, die muss einfach da sein. Muss eine Freude am Arbeiten im Team da sein. Also man arbeitet eigentlich fast nie allein. Interesse natürlich an den wissenschaftlichen Fragestellungen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ist es so, dass die meisten Kinderonkologien, ich könnte mir gut vorstellen, Schwerpunktzentren sind, die auch an Uniklinika angesiedelt sind? Also das Thema Forschung spielt wahrscheinlich immer eine Rolle, ne?
Ja, das spielt eine sehr große Rolle. Wir haben, glaube ich, 35 Unikliniken in Deutschland. Davon haben alle bis auf eine Kinderonkologie. Insgesamt haben wir 60 Zentren in Deutschland, wobei mit Ausnahme der großen Häuser, jetzt Stuttgart, Bremen, in Köln-Amsterdamer Straße, die restlichen nicht-universitären Häuser eigentlich sehr kleine Onkologien sein. Also praktisch, das kann man schon sagen, dass sich das Fach eigentlich vor allem an den Unikliniken darstellt.
Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, das ist ja mal ganz interessant zu sehen, wie rasant der Wandel in der Medizin vonstatten geht. Gerade wenn man mal rückblickt auf die letzten 20 Jahre, was da möglich war und was vielleicht künftig möglich sein wird. Wie wäre denn so Ihre Aussicht und Ihre Prognose? Wo erwarten Sie noch große Änderungen oder Fortschritte?
Ich glaube, das sind 2 Bereiche. Einmal ist es der Komplex Immuntherapie, dass man das Immunsystem immer besser versteht, dass man zum einen Immunzellen genetisch so verändert, dass sie spezifisch Krebszellen angreifen und kaputt machen. Das gelingt schon bei Leukämien, die therapierefraktär sind. Bei Lymphomen geht das jetzt weiter. Wird irgendwann auch bei soliden Tumoren und auch bei Hirntumoren Eingang finden. Das sind Therapien, die nicht die klassischen Nebenwirkungen wie bei Chemotherapie haben, die auch ihre Nebenwirkungen haben, aber das sind eher akute Nebenwirkungen, die eigentlich in der Regel gut beherrschbar sind. Daneben gibt es die sogenannten zielgerichteten Medikamente, die ergeben sich daraus, dass man heute mit dem Fortschritt im Bereich der Molekulargenetik jetzt die Tumoren schnell sequenzieren kann, da erkennen kann, dass es bestimmte Störungen gibt und dadurch veränderte Proteine entstehen, gegen die Medikamente greifen, die vielleicht für eine ganz andere Erkrankung entwickelt worden sind. Und das ist was immer nur punktuell kommt. Und wir haben beispielsweise einen Jungen, der hat einen großen Tumor in der Lunge gehabt mit Hirnmetastasen. Und wir konnten diese genetische Veränderung identifizieren, die auch schon bekannt war, wussten, dafür gibt es ein Medikament und haben dieses Medikament eingesetzt. Darunter sind die Hirnmetastasen verschwunden. Der Lungentumor ist kleiner geworden, sodass der gut operiert werden konnte. Also das sind solche Highlights, die einen ja mit Freude erfüllen, weil dem Jungen praktisch die gesamten Nebenwirkungen der Chemotherapie, die ja eh nicht gut gewirkt hätte, erspart worden sind.
Das klingt schon recht dramatisch insofern, als dass man ja normalerweise mal sagt, wenn ein Tumor metastasiert ist, ist er irgendwie chronisch geworden, man kriegt ihn irgendwie gar nicht mehr weg, ne?
Ja, das ist oft so der Fall. Jetzt in der Kinderonkologie ist es vielleicht nicht immer so, aber es stimmt ja. Bei vielen Erkrankungen bedeutet Metastasen, dass man eigentlich kaum noch Chancen auf Heilung hat.
Jetzt haben wir ganz viel über sozusagen Ihren Werdegang gesprochen. Ich hätte noch eine eher persönliche Frage zum Abschluss. Jetzt gucken Sie ja schon auf eine ganze Zeit des medizinischen Wirkens zurück? Und wenn Sie jetzt nochmal anfangen und zurückblicken an den Beginn Ihrer Karriere, sind Sie total zufrieden? Hätten Sie das genau sich für das gleiche Fach nochmal entschieden oder hätten Sie vielleicht einen Abstecher in eine andere Disziplin gemacht?
Ich glaube, es gibt immer wieder Phasen, wo man gesagt hat, was ist das Richtige, was ich gemacht habe. Aber diese Phasen sind eigentlich sehr selten. So im Nachhinein bin ich sehr zufrieden eigentlich mit der Wahl. Ich denke, das ist manchmal auch so ein bisschen schicksalshaft, die Tatsache, dass ich eben da auf der Kinderonkologie gearbeitet habe und mir das unheimlich viel Spaß, Zufriedenheit bedeutet hat, hat mich dazu letztendlich gebracht, in den Bereich reinzugehen. Hätte auch ein anderer sein können. Jetzt im Nachhinein bereue ich die Entscheidung überhaupt nicht.
Perfekt. Vielen Dank, Herr Preußer.
Sehr gern.